die dritte Kerze brennt. Dritter Advent. Wir haben zu Hause so eine Kinder-CD, die voller Triumph dann singt. Drei Kerzli brennen, gleich ist es soweit. Und eigentlich würde ich ganz gerne mal so ein bisschen den Weihnachtspuls messen bei dir. Ich habe letzte Woche meine Mutter angerufen, um ihr Danke zu sagen für die vielen Adventspäckli, die wir bekommen haben. Und sie sagte, 100 habe ich schon, jetzt bin ich an den zweiten 100. Adventspuls. Bei ihr ist das ein Hobby, ich glaube, sie stresst das gar nicht, sie lebt für das. Ich würde das wahrscheinlich nicht überleben, 200 Päckli. Dritter Advent. Geht der Puls hoch, weil noch so viele verschiedene Gutzli-Sorten zu machen sind. 8 genügen nicht, mindestens 10 sollte es dann schon sein. Oder, könnte ja auch sein, hat dich die gemütliche Weihnachtsstimmung schon so erfasst, diese Jingle Bells, Zimttee, Duftkerzen, Stimmung, wo der Ruhepuls noch ein bisschen abgesenkt wird und man einfach da ist und sich freut über die gemütliche Stimmung. Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du auch eher der Typ, der tapfer versucht, diesen Stimmungshype zu ignorieren und machst auf Alltag. Egal. Wir dürfen heute Morgen den Propheten Jesaja hören. Wir sind ja in dieser Jesaja-Serie und das Schöne bei Jesaja ist, da muss man beim Planen gar nicht so schauen. Man könnte das im Frühling einplanen, Osterpredigt ging ja auch aus Jesaja und selbstverständlich auch eine Adventspredigt. Jesaja kündigt das Kommen des Heilands an mit einer faszinierenden Präzision, mit einer Perspektive 700 Jahre im Voraus erkennt er glasklar, was geschehen wird. Er hat das ganze Panorama von Weihnachten vor sich. Und deshalb habe ich mich auf diesen Gottesdienst heute Morgen gefreut. Wenn wir an Weihnachten denken, haben wir auch ein Panorama von uns, vor uns. Aber meistens ist es vor allem die Krippe. Das ist auch Weihnachten, klar. Aber wir werden heute sehen in Jesaja 11. Dieses Panorama von Weihnachten ist noch viel, viel weiter. Gottes Friedensreich kommt auf diese Welt. Ich möchte mit euch zusammen den Predigtext lesen. Schlagt doch eure Bibeln auf in Jesaja Kapitel 11. Ich lese die Verse 1 bis 9. Jesaja 11. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüfte sein und Treue der Schurz seiner Lenden. Und der Wolf wird beim Lamm weilen, der Leopard beim Böckchen lagern, das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein, ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und der Säugling wird spielen am Loch der Giftschlange. Das Kleinkind wird seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Das Panorama von Weihnachten. Wir haben in den letzten Wochen miteinander die Zeit von Jesaja etwas kennengelernt. Da war keine Jingle Bells, Zimtseeduft, Kerzenstimmung. Es herrschte Verunsicherung, es herrschte Sorgen, ja Angst. Und hatte nicht Gott dem König David einst versprochen, dein Haus, dein Königtum sollen vor mir Bestand haben für ewig, dein Thron wird in Ewigkeit bestehen. Das hat Gott zu David gesagt. Aber bereits unter seinem Sohn kam Götzendienst ins Land, unter seinem Enkel zerbrach das Reich, erbitterte Feindschaft zwischen Israel und Juda, das haben wir auch ein bisschen gehört in den letzten Wochen. Jetzt, rund 200 Jahre später, steht Israel unmittelbar vor der kompletten Zerstörung. Sie werden weggeführt werden und bis heute nicht zurückkommen. Die feindliche Armee steht bereits im Land und Juda steht nicht viel besser da. Jesaja hatte bereits den Auftrag, das Gericht anzukündigen. Und der aktuelle König, dieser König Ahas, er hat sich komplett vom Gott Israels abgewendet. Statt auf Gott zu vertrauen, hat er sich mit den Assyrern verbündet. Er hat den ganzen Tempelschatz geraubt, das Gold ihm liefern lassen, um einen Verbündeten zu finden. Und als Zeichen seiner Unterwerfung, das ist ja der Gipfel, als Zeichen seiner Unterwerfung lässt er den Altar der assyrischen Götter nachbauen, nach Jerusalem transportieren. Er verschiebt den Altar des lebendigen Gottes zurück und lässt dort opfern. Weil er sagt, die haben ja Erfolg, die sind siegreich, ihre Götter können helfen. Wo ist denn unser Gott? Ja, die Frage ist, wie soll sich unter solchen Umständen die Verheißung Gottes erfüllen können? Wie soll das gehen in diese Zeit hinein? Jesaja steht auf und verkündet die Botschaft von Kapitel 11. Gott ist nicht am Ende, Gott ist nie am Ende. Und auf äußere Umstände ist er schon gar nicht angewiesen. Er lässt Jesaja verkünden aus dem Wurzelstock Isais, also direkt aus der Abstammung Davids, lässt Gott einen neuen Trieb wachsen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Baum gefällt hat. Und dieser Baumstrumpf dann nur noch so dasteht, langsam vermodert. Und wenn es ein schöner Baum war, den man fällen musste, weil er innen morsch war, immer wenn man vorbeikommt, ist man ein bisschen traurig. Denkt zurück an die guten Früchte, an einen schönen Baum. Gott sagt, aus diesem Wurzelstock, wo kein Leben drin ist, werde ich, der lebendige Gott, neues Leben erwachen. Ein Spross wird sprießen, aufwachsen und Jesaja sagt bereits, er wird Frucht tragen. Es wird also nicht bei einem kleinen Spross bleiben, sondern da entsteht ein Baum. Gottes Verheißung erfüllt sich. Gottes Friedensreich kommt. Wir haben es gut heute. Jesaja ist schon eine ganze Weile her. Und so können wir zurückschauen. Wir können schauen, ja, was ist denn passiert mit dieser Verheißung? Und wir sehen, Jesaja macht nicht auf Zweckoptimismus. Es ist nicht Wunschdenken. Was er in seiner gewaltigen Schau sieht, geht in Erfüllung. Es dauert seine Zeit, 700 Jahre. Gottes Zeitmaßstäbe überfordern uns zuweilen. Aber was Gott sagt, geht in Erfüllung. 700 Jahre später, in der Geburt von Jesus Christus, geht diese Ankündigung in Erfüllung. Und diese Zeit kennen wir ja viel besser, weil wir die Weihnachtsgeschichte kennen. Die Umstände sind keineswegs idealer. Ein König Davids weit und breit nicht zu sehen, weil in der Zwischenzeit war Juda in der Gefangenschaft und sie waren dann unter Herrschaft verschiedener Mächte. Seit Jahrhunderten hatten sie keinen Nachkommen Davids mehr auf dem Thron. Und mitten in dieser Zeit erscheint der Engel bei Maria. Er kommt, um ihre Schwangerschaft anzukündigen, zitiert aus Jesaja 7 und Jesaja 9. Gott, der Herr, wird deinem Sohn den Thron seines Vaters Davids geben. Er wird König sein. Der neue Trieb, es ist Jesus. Und so schließt eigentlich das Neue Testament. Wir lesen in Offenbarung 22, Vers 16, fast der letzte Vers. Ich, Jesus, bin die Wurzel. Ich bin dieser Sprössling. Ich bin das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Das Friedensreich Gottes kommt entgegen allen äußeren Umständen. Mit Jesus' Geburt erfüllt sich diese Verheißung. Es ist gekommen, wie der Prophet angekündigt hat. Dürfen wir nicht gewiss sein, dass alles so kommt, wie Jesaja geredet hat? Als da Jesaja aufstand und in dieser schweren Zeit diese Botschaft verkündete, ich weiß nicht, was seine Zeitgenossen gedacht haben. Ich stelle mir vor, viele haben mit großer Skepsis reagiert. Wir hören ja immer wieder, alles wird besser. Ich mag mich erinnern, als Barack Obama Präsident der USA wurde. Man hat gedacht, es wird alles besser. Man hat ihm gleich den Friedensnobelpreis verliehen, weil man gedacht hat, jetzt kommt Friede. Ja, das ist ein paar Jahre her. Ist alles besser geworden? Die Welt friedlicher, gerechter, sozialer? In gewissen Dingen vielleicht schon, in anderen Dingen, aber ganz sicher nicht. Sicher reagierten viele der Zeitgenossen Jesajas abwartend. Warum soll diesem kommenden König gelingen, was bisher nicht gelang? Jesaja sagt, wegen seiner Ausrüstung. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstands, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der da kommt, ist jemand ganz Besonderes. Er hat eine spezielle Ausrüstung. Jesaja hat bereits einmal ganz deutlich über den kommenden Messias gesprochen. In Jesaja 9, wir kennen diese Verse sehr gut. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Dort in Jesaja 9 scheint etwas ganz Spezielles durch. Der da kommt, kommt aus dem Himmel. Er wird Gott sein. Er heißt Gott Vater. Darauf geht Jesaja hier jetzt nicht ein. Er erwähnt ein anderes ganz zentrales Element: seine göttliche Ausrüstung. Gottes Geist wird auf ihm ruhen. Und wir müssen nicht lange überlegen, um darauf zu kommen, wo hat sich denn diese Verheißung erfüllt? Alle vier Evangelien berichten von der Taufe Jesu. Und alle vier bezeugen, dass der Heilige Geist auf Jesus kam und auf ihm blieb. Und das finde ich so faszinierend. Aus seiner Perspektive weit weg sieht Jesaja extrem detailliert, was dieses Werk des Heiligen Geistes ist. Er kann das sogar unterscheiden. Er sieht den Geist der Weisheit, die Fähigkeit, Dinge zu erkennen, wie sie wirklich sind. Geist des Verstandes, Vermögen, Dinge zu unterscheiden, Geist des Rates, die Gabe, rechte Beschlüsse zu fassen, Geist der Kraft. Kraft, diese Beschlüsse auch durchzuziehen und auch die Kraft zu tun, was außerhalb der eigenen menschlichen Möglichkeiten liegt. Geist der Erkenntnis, Gott kennen, Geist der Furcht des Herrn, diese in Anbetung hingegebene Unterordnung. Jesaja sieht die Ausrüstung. Im Buch der Offenbarung, ganz interessant, sind zweimal 7 Geister Gottes erwähnt. Wenn man das liest, fragt man sich, was ist denn das? Ich würde meinen, Jesaja gibt hier den Schlüssel. Der Heilige Geist hat ein vollkommenes Werk, das er ausführt. Die 7 Geister Gottes. Ich möchte nicht länger darauf eingehen, aber ein vollkommenes Werk. Und indem Jesaja jedes Werk einzeln nennt, ist hervorgehoben, dass der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Vollkommenheit auf Jesus ruht. Vollkommen ausgerüstet, vollkommen bevollmächtigt, sein Werk zu tun. Warum wird dieser kommende König anders sein als die bisherigen? Weil er ausgerüstet ist. Und wenn wir an den Dienst von Jesus denken, wir müssen nicht lange nachdenken und sehen, dass auf Schritt und Tritt diese Ausrüstung sichtbar wird. Seine Vollmacht, wie er mit Dämonen umging, seine Kraft. Seine Kraft, wie er Tote auferweckte, Kranke heilte. Seine Erkenntnis, wie er über den himmlischen Vater sprach. Das die ganze Volksmenge fasziniert war und spürte, der hat Vollmacht. Wie er wusste, was im Herz der Menschen war. Und was mich immer wieder besonders fasziniert, wie er Antwort wusste auf diese Fragen, die ihm gestellt wurden, einzig mit dem Ziel, ihn in die Enge zu treiben. Wie Jesus souverän das immer wieder entlarvt hat. Es ist offensichtlich, mit der Taufe von Jesus erfüllt sich diese Prophezeiung. Was Jesaja angekündigt hat, trifft in Jesus ein. So stelle ich nochmals diese Frage. Wenn wir sehen, wie sich Prophetie Schritt um Schritt erfüllt, dürfen wir nicht gewiss sein, dass das Kommende sich auch erfüllt? Und bevor ich weitergehe, hatte ich auf dem Herzen einfach Folgendes zu sagen. Der Dienst von Jesus ist ja nicht abgeschlossen. Die Bibel bezeugt, dass er nach wie vor uns dient. Hebräer 7 steht, er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für uns einzutreten. Es ist dieser Jesus, zu dem wir kommen dürfen, mit unseren Fragen, mit unseren Nöten. Und er ist ausgerüstet. Er ist ausgerüstet. Zögern wir nicht, zu ihm zu kommen, wenn wir Hilfe nötig haben. Er hat Weisheit, er hat Verstand, er hat Rat, er hat Kraft, er hat Erkenntnis Gottes. Er hat Furcht des Herrn. Das Friedensreich Gottes ist angebrochen. Entgegen aller äußeren Umstände, trotz dem menschlichen Unvermögen, weil es eine Ausrüstung der Unterschied macht. Und hier fehlt mir eine Folie, merke ich. Gottes Friedensreich kommt, trotz dem Bösen in der Welt. So ausgerüstet, lesen wir in diesem Text, überwindet Jesus das Böse in der Welt. Ich lese es gerne noch einmal. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er kommt in eine Welt hinein, gefüllt mit Bösem, gefüllt mit bösen Gedanken. Aber Jesus steht da, mit Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten mit dem, was seine Augen sehen, nicht zurechtweisen mit dem, was seine Ohren hören. Er hat eben den Geist des Rates. Er ist ausgerüstet. Er kann das Böse konfrontieren und es überwinden. Er treibt es vor sich her, lässt dem Bösen keinen Raum. Wir lesen hier, Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüfte sein und Treue der Schurz seiner Lenden. Ja, wir erinnern uns daran, dass die Bibel Jesus als den beschreibt, der Mensch wurde. Mensch wie wir, aber ohne jede Sünde blieb. Am Kreuz starb er als Gerechter, um mit seiner Gerechtigkeit unsere Schuld zu sühnen. Wir erinnern uns an den ersten Johannesbrief, wo steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Jesus treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Trotz all dem Bösen kommt das Friedensreich Gottes. Viele von uns haben diesen Frieden Gottes bereits erleben dürfen. Wir ganz persönlich, in unmöglichsten Umständen hinein, im eigenen Unvermögen, den Frieden Gottes finden. Und es geht hier nicht nur um Sündenvergebung, zur Ruhe kommen vor Schuld, die uns treibt. Es gibt ja viele andere Dinge, die uns den Frieden rauben. Situationen, Beziehungen, die nicht funktionieren. Herausforderungen, die wie ein Berg vor uns stehen. Dinge, die unser Friede rauben. Und hier hinein, in der persönlichen Begegnung mit Jesus, kann in unserem Herzen Frieden werden. Ich bin in den letzten Tagen über einen Lebensbericht gestolpert von Pfarrer Giger. Er berichtet, wie er aufwächst in einer Familie, wo etwas Tragisches passiert ist. Das erste Kind kam mit einem Herzfehler zur Welt und starb nach 9 Monaten. Und sein Vater ist an diesem Ereignis zerbrochen. Er wendet sich enttäuscht vom Glauben ab. Er wird Alkoholiker. Und Pfarrer Giger beschreibt seine Kindheit, diese Hölle, ein Vater, der im Suff seine Familie tyrannisiert und er als Kind, der leidet, der fast zerbricht und mit seiner Not zu niemandem gehen kann, weil er seine Mutter nicht auch noch mit seinen Sorgen belasten will. Er berichtet, wie er betet, wie er gebettelt hat um Veränderung. Gott kann doch das. Gott kann doch eingreifen. Gott kann doch ein Wunder tun. Meinen Vater verändern. Und er berichtet, wie nichts geschieht. Gottes Friedensreich kommt. Ja, wo denn? Und vielleicht hast du ähnliche Erfahrung gemacht wie Pfarrer Giger, der dann Folgendes schreibt. Gott hat meinen Vater nicht geheilt, aber ich habe mehr und mehr begriffen, dass er mit Jesus bei mir war. Mitten in meinem Leiden trug er mit, weinte mit, hielt mit mir aus, was ich als schier unaushaltbar empfand. Und wie Jesus überwand am Kreuz, würde auch ich überwinden. Daran hielt ich fest. Stur und gegen alle Enttäuschungen. Und er wurde ganz bewusst Pfarrer. Und mit dieser Erfahrung anderen Menschen zu dienen, denen das Leben ebenfalls nicht richtig gelang. Gottes Friedensreich kommt. Manchmal ist unverständlich, wie in Situationen überhaupt Frieden durchscheinen kann. Und doch ist das unserem Gott möglich. Aber ehrlich, wenn wir in unseren Text hineinschauen, müssen wir sagen, da ist doch mehr verheißen. Da ist doch mehr drin. Wir lesen nicht nur von innerem Frieden, sondern hier ist der Messias beschrieben als der, der kommt in Macht und Gewalt, um Gerechtigkeit durchzusetzen und den Gottlosen zur Rechenschaft zu ziehen. Da steht ja sogar, er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Wir spüren hier, dass die Schau von Jesaja hinübergeht in etwas, das erst zukünftig ist. Und noch viel deutlicher erkennen wir das in den folgenden Versen. Ich habe sie ja gelesen, diese Welt, die da beschrieben ist, wo das Kind mit der Giftschlange spielen darf, wo der Löwe beim Mastvieh, das ist das richtig Saftige, stelle ich mir vor, liegt und Stroh isst. Sind wir bereits in dieser Zeit? Nein. Nein, sind wir noch nicht. Wir stehen hier vor etwas, was uns in den prophetischen Büchern immer wieder beschäftigt. Immer wieder sind Ereignisse beschrieben, wir können nur staunen, wie präzise, wie genau. Und im selben Bild erscheinen Elemente, die haben sich noch nicht erfüllt. Und ihr habt vielleicht schon diese Illustration gehört. Es ist, als stünde der Prophet auf einem Berggipfel und betrachtet das Panorama. Er sieht Gipfel und Gipfel hoch aufstehen. Was er nicht sieht, ist das Tal dazwischen. Diese faszinierende Präzision in Bezug auf Geburt, Taufe, Dienst von Jesu. Und er sieht nicht, dass mittlerweile 2000 Jahre vergangen sind, ohne dass diese vollkommene Friedenszeit angebrochen ist. Wir lesen im 1. Petrusbrief ein ganz spannender Hinweis, dass die Propheten das sehr wohl gespürt haben und gesucht und gefragt haben, auf welche Zeit sich wohl ihre Prophetie beziehen würde. Es war ihnen verschlossen. Wir haben sehr viel mehr Einblick. Wir können zurückschauen auf Weihnachten. Zurückschauen auf den Dienst von Jesus. Und wir können vorausschauen auf das, was noch kommen wird. Wenn wir sehen, was alles eingetroffen ist, können wir gewiss sein, das, was hier verheißen ist, kommt. Kommt. Jesus hat mit seinem Kommen auf diese Welt das Böse herausgefordert und das Böse überwunden. Und das Werk von Jesus beinhaltet viel mehr als innerer Friede in einer stürmischen Zeit. Der Friede von Jesus ist der vollkommene, umfassende Friede. Ein Friede, der so weit geht, dass die Zwiespältigkeit in der Schöpfung fressen und gefressen werden überwunden wird. Frag mich nicht wie, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber hier steht ja, der Löwe wird wieder Stroh und Gras essen. All die Spannungen werden überwunden sein. Und zwar nicht nur im Tierreich, steht ja dann im Vers 9, und man wird nichts Böses mehr tun. Diese Spannung, die sogar in uns selber drin ist, die wir Kinder Gottes sind, die wir Jesus nachfolgen wollen und trotzdem immer wieder böse Gedanken und böse Absichten in uns finden, böse Worte, die wir aussprechen. Diese Spannung wird überwunden sein. Und auch alle anderen Konfliktzonen wie Krankheit, Tod und so weiter. Als Jesus auf die Welt kam, sangen die Engel: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Frieden auf Erden. Gottes Friedensreich kommt. Ein umfassender, vollkommener Friede. Wir wollen unser Leben auf dieses Friedensreich ausrichten. Ich habe einen Adventskalender bekommen von meiner ältesten Tochter und meiner Schwiegermutter. Jeder Tag ist ein Schöckeli drin. Also ich muss es teilen mit meiner Frau. Und so als eine Woche durch war, hat meine Schwiegermutter auch gar kein Geheimnis mehr daraus gemacht. Sie hat sich verplappert und gesagt, jeden Tag ist ein Schöckeli drin. Und heute ist der 13. Wir haben 12. Heute hatten wir noch keine Zeit. Wir haben 12 Päckli geöffnet. Was denkt ihr, was war drin? 12-mal ein Schöckeli. Jetzt kann man natürlich schon ins Grübeln kommen und sich fragen, was ist wohl morgen drin? Ist morgen wohl das Päckli leer? Kann man. Wäre nicht sehr vernünftig. Und genau dasselbe haben wir hier. Wir haben die Prophezeiung von Jesaja, die sich Schritt für Schritt für Schritt erfüllt. Und das Friedensreich steht noch aus. Aber wisst ihr was? Es kommt. Es kommt. Genauso, wie es Jesaja angekündigt hat. Trotz den Umständen, trotz den Unvermögen der Menschen, trotz dem Bösen in der Welt. Es kommt. Jesus wird es aufrichten, wenn er wiederkommt. Und ich möchte uns Mut machen. Ich möchte uns Mut machen, mit dieser Ausrichtung unser Leben zu leben. Wir leben in einer Zeit mit vielen Unsicherheiten. Ich habe fast das Gefühl, überall, wo man genauer hinschaut, man wird nicht ruhiger, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Man wird nicht ruhiger. Wir sehen Probleme heraufziehen in vielen Bereichen, ökonomisch, politisch und so weiter. Und sogar in unserem Leben mit möglichen Krankheiten, was uns auch alles treffen kann. Aber als Kinder Gottes haben wir ein starkes Fundament. Wir wissen eines, was auch kommen mag in der Zwischenzeit, am Schluss kommt das Friedensreich Gottes. Das soll unser Ziel sein. Das soll unsere Ausrichtung sein. Daraufhin leben wir. Und ich möchte uns auffordern, wenn wir Menschen begegnen, die verunsichert sind, die Angst haben, die sich Sorgen machen, die sich fast nicht getrauen, in ein Jahr 2016 zu gehen, weil dann alles wieder neu auf uns einprassen wird. Wir haben eine Botschaft. Sie beginnt bei der Krippe, aber sie hört nicht auf beim Kindlein in der Wiege. Sie hört auf beim Friedenskönig, der wiederkommt, diese Welt zu verändern und ein vollkommenes Friedensreich aufzurichten. Das ist unsere Botschaft. Und mit dieser Gewissheit, liebe Gemeinde, wollen wir vorwärts gehen. Das ist unser Zeugnis. Das ist das, was die Welt heute braucht. Das ist die Botschaft. Und ich glaube, wir müssen sie ganz neu verkünden. Weil alle ja die Geschichte von der Krippe kennen und sich fragen, was ist denn daraus geworden? Sie hören vielleicht das Lied Frieden auf Erden. Sie denken, ja, super. Schöne Geschichte. Wo ist dieser Friede? Wir müssen ihnen sagen, der Friede kommt. Und wir haben gute Gründe, davon auszugehen, weil sich Schritt für Schritt erfüllt hat, was Jesaja gesagt hat. Und so möchte ich schließen mit dem Apostel Paulus, der im Gefängnis ist, davon ausgehen muss, dass er seinen Prozess womöglich nicht überlebt. Dass er hingerichtet wird. Und was schreibt er an die Philipper? Ihr kennt diesen schönen Vers. Philipper 4, Vers 5 bis 7. Er schreibt, der Herr ist nahe. Und seid deshalb um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet, Flehen, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken. Das ist die Botschaft für alle die, die nicht warten können, sondern die jetzt gerade im Sturm des Lebens sind. Er wird eure Gedanken und eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Amen. Ich möchte beten um diese Ruhe, um diese Gelassenheit. Und dann singen wir dieses Lied, wo auch diese Sicht aufgenommen wird. Jesus Christus. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Als der Friedenskönig, als der Sprössling, der aus etwas Totem hervorwächst und Frucht trägt. Dass du gekommen bist als der, der ausgerüstet ist, mit der vollkommenen Fülle des Heiligen Geistes ein Werk zu tun, das niemand sonst tun könnte, vollkommenen Frieden bringen. Jesus, danke, dass wir sehen können im Rückblick, wie sich Schritt für Schritt das schon erfüllt hat und dass wir so vorausblicken können mit einer großen Gewissheit. Dein Friedensreich kommt. Jesus, ich bitte dich, in dieser Weihnachtszeit brauche uns diese Hoffnung, diese Zuversicht in diese Welt hinauszubringen. Ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns Gespräche schenkst, die sich irgendwie genauso entwickeln. Ja, Weihnachten, schön wär's. Und wir ihnen sagen können, es kommt, es kommt. Und Jesus, ich möchte nicht unterlassen, für all die zu beten, die im Sturm, die sich mitten im Sturm des Lebens finden. Jesus, nicht alle können warten auf einen künftigen Frieden. Sie brauchen jetzt Hilfe. Und Jesus, ich bitte dich, dass das, was in deinem Wort steht, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, Herz und Gedanken bewahrt in Jesus Christus. Amen.